Die Geschichte, die ich erzählen werde, ereignete sich vor etwas mehr als 11 Jahren. Damals war ich Krankenschwester in einem unserer örtlichen Krankenhäuser und arbeitete hauptsächlich auf der Kardiologiestation. Ich war noch relativ neu im Team, also nahm ich so gut wie jede Schicht an, die mir angeboten wurde. Viele meiner Schichten waren nachts oder begannen spät am Abend und dauerten bis weit nach Mitternacht. Damals störte mich das nicht, aber rückblickend frage ich mich, wie ich es geschafft habe, nicht wie heute schon um 10 Uhr im Bett zu sein. Wahrscheinlich habe ich in meiner Laufbahn 1000 Erlebnisse gehabt, die eine interessante Geschichte ergeben würden, aber eines ragt besonders hervor und beunruhigt mich bis heute. Auf den kardiologischen Stationen galten andere Besuchsregeln als in anderen Bereichen des Krankenhauses, aufgrund der manchmal plötzlichen und katastrophalen Natur der Erkrankungen. Es war nicht ungewöhnlich, dass Besucher den Großteil des Tages oder der Nacht bleiben durften. Wenn ein Ehepartner gerade einen Herzinfarkt erlitten hatte, war es völlig normal, dass jemand über Nacht blieb, selbst wenn der Patient schon stabilisiert und auf unsere Station verlegt worden war. Es gab eine bestimmte Patientin, deren Partner 2 oder 3 Tage bei ihr blieb, während sie sich erholte und auf ihre Entlassung wartete. Beide waren sehr freundliche Menschen, insbesondere meine Patientin, die bis heute zu den nettesten Personen gehört, die ich je kennengelernt habe. Ihr Ehemann war zwar ebenfalls höflich, kam mir aber von Anfang an etwas seltsam vor. Ich erinnere mich an sein breites Lächeln, wenn er mit mir oder meinen Kollegen sprach. Anfangs wirkte er freundlich und zugänglich, aber nach ein paar Minuten Gespräch wurde es unangenehm. Die erste merkwürdige Situation ereignete sich in der 2. Nacht ihres Aufenthalts. Ich hatte Nachtschicht und es war schon ziemlich spät. Ich war gerade an der Pflegestation, als das Licht außerhalb des Zimmers der Patientin anging, was bedeutete, dass der Rufknopf betätigt worden war. Ich ging ins Zimmer, um nachzusehen, was los war. Als ich ankam, waren die Lichter aus, der Fernseher lief und die Patientin schien zu schlafen. Ich war etwas verwirrt und dachte, sie habe vielleicht im Schlaf versehentlich den Knopf gedrückt. Dann hörte ich direkt hinter meinem Ohr eine Stimme sagen: »Riecht gut!« Ich zuckte zusammen und gab einen kleinen Schrei von mir. Es war der Ehemann der Patientin. Er sagte: »Oh, das war nur ein kleiner Scherz. Ich habe mich im Bad versteckt.« Er zögerte und fügte hinzu: »Ja, tut mir leid. Deine Haare riechen gut.« Ich schwieg ein paar Sekunden und antwortete dann: »Bitte benutzen Sie den Rufknopf nur, wenn Sie wirklich Hilfe brauchen, ja?« Ich verließ das Zimmer und kehrte zur Pflegestation zurück, die direkt gegenüber den Aufzügen lag. Diese Lage war ärgerlich, weil die alten Aufzüge beim Hoch- oder Runterfahren sehr laute Geräusche machten. Nach ein paar Stunden machte der Aufzug wieder dieses wunderbare Geräusch. Dann ertönte das Signal, dass sich die Türen auf unserer Etage geöffnet hatten. Ich sah mich am Schreibtisch um, aber da war niemand. Die Türen schlossen sich wieder und der Aufzug fuhr erneut nach unten. Seltsam, oder? Das passierte 5-mal hintereinander. Schließlich beschloss ich nachzusehen, wer da mit dem Aufzug spielte oder ihn ständig rief. Ich stieg in den Aufzug und er fuhr in den 2. Stock. Die Türen öffneten sich und wieder war niemand da. Verärgert, müde und verwirrt, kehrte ich auf meine Etage zurück, um an meinen Schreibtisch zurückzukehren. Als ich ankam, hörte der Aufzug endlich auf, sich zu bewegen und Lärm zu machen. Doch als ich meinen Trinkbecher holen wollte, bemerkte ich ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Ich dachte, es sei vielleicht etwas, das ich in einem Zimmer liegen gelassen hatte, oder eine Notiz, die ich mir geschrieben hatte, um etwas nicht zu vergessen. Aber als ich sie entfaltete, stand da: »Für meine Lieblingskrankenschwester«, mit einer kleinen Zeichnung einer Rose oder einer Blume. Ich legte sie auf den Tisch und sah mich um zu prüfen, ob jemand in der Nähe war. Ich sah niemanden, außer einer anderen Krankenschwester am Ende des Flurs, die gerade aus einem anderen Zimmer kam. Zum Glück konnte ich mich den Großteil der Nacht beschäftigen und es war fast Zeit, meine Patienten an die nächste Schicht zu übergeben. Während ich gerade ein paar Unterlagen bearbeitete, hatte ich das Gefühl, dass jemand hinter mir stand oder mich beobachtete. Ich richtete mich auf, sah mich um und bemerkte einen Kopf, der sich durch die Tür eines Zimmers schob. Ja, es war der Mann mit dem »Riecht gut« von vorhin. Sobald er merkte, dass ich hinsah, zog er den Kopf wieder ins Zimmer zurück. Ich drehte meinen Stuhl so, dass ich die Tür sehen konnte während ich scheinbar weiter auf den Bildschirm sah. Immer wieder sah ich, wie er seinen Kopf hinausstreckte und ihn dann wieder zurückzog. Ich versuchte, ihn so gut es ging zu ignorieren, um meine Schicht zu beenden und endlich nach Hause ins Bett zu kommen. Und das tat ich auch. Am nächsten Tag kehrte ich zur Arbeit zurück und erfuhr, dass die Patientin aus diesem Zimmer bereits entlassen worden war und neue Patienten zugewiesen wurden. Eine Kollegin sagte zu mir: "Ich habe gehört, du hast letzte Nacht einen neuen Freund gefunden." Ich fragte, was sie meinte, und sie antwortete: "Einer der Angehörigen eines heute entlassenen Patienten hat nach dir gesucht und wollte wissen, ob du da bist. Wir sagten ihm, du wärst schon gegangen, und wir wüssten nicht, wann du wiederkommst." Sein Gesichtsausdruck wechselte von einem Lächeln zu einem ernsten Blick, und dann ging er einfach. "Wir dachten, du hättest wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen oder so." Ich lächelte meine Kollegin einfach an und kehrte zu den Akten zurück. Ich muss sagen, dass nachts immer alles ein bisschen unheimlicher wirkt, und ich habe mich oft gefragt, ob das nur unser Unterbewusstsein ist oder ob nachts tatsächlich merkwürdigere Dinge passieren. Ich arbeitete früher in der Nachtschicht bei UPS als Sicherheitsbeamter. Die Sicherheitskabine befand sich am Eingangstor, um sicherzustellen, dass niemand unbefugt das Gelände betreten konnte. Der Job war nicht schwer. Hauptsächlich bestand er darin, die Siegel der Sattelzugmaschinen zu kontrollieren, die das Gelände befuhren, und während des Schichtwechsels das Kommen und Gehen der Paketverarbeiter zu protokollieren, die im Inneren arbeiteten. Die Paketverarbeiter mussten durch einen Metalldetektor gehen und ihre Ausweise scannen, um Zutritt zu erhalten. Wenn der Ausweis gescannt wurde, leuchtete ein grünes Licht auf, und dann ließen wir sie durch. Wenn sie ihren Ausweis an dem Tag nicht dabei hatten, mussten sie mit meinem Kollegen und mir warten, während einer von uns einen Vorgesetzten oder die Personalabteilung kontaktierte, damit man sie hineinließ. Eines Nachts hatten mein Kollege und ich gerade den Schichtwechsel abgeschlossen. Ich war gerade dabei, meine stündliche Kontrolle des Parkplatzes zu beginnen, als ich sah, wie sich jemand der Kabine näherte. Ich rief ihm zu: "Bist du heute spät dran?" Und er antwortete: "Ja", und ging dann zurück, damit mein Kollege ihn eintragen konnte. Ich weiß nicht, warum ich zur Kabine zurückging. Mein Kollege hätte problemlos eine einzige verspätete Person registrieren können, aber vielleicht fühlte ich mich verpflichtet, unser Gespräch zu Ende zu bringen, weil ich ihn angesprochen hatte. Als der verspätete Typ hereinkam, fiel mir auf, dass ich ihn noch nie zuvor gesehen hatte, aber es kamen ständig neue Leute, also war das keine große Überraschung. Beim Scannen seines Ausweises sah ich zum ersten Mal, dass das grüne Licht aufleuchtete, gefolgt von einem lauten Brummen. Ich war überrascht, da ich noch nie erlebt hatte, dass ein Ausweis versagte. Als er dann durch den Metalldetektor ging, ertönte ein Signal in Hüfthöhe. Er zeigte uns seine Gürtelschnalle und sagte, das müsse es wohl sein. Das Protokoll schreibt vor, dass man das, was den Detektor ausgelöst hat, ablegen und es erneut versuchen muss. Und wenn es die Gürtelschnalle ist, müssen auch alle Taschen geleert werden. Entgegen dem Protokoll ließ mein Kollege ihn nach dem Leeren nur der vorderen Taschen passieren. Aber da sein Ausweis versagt hatte, durften wir ihn sowieso nicht hineinlassen. Also ließ ihn mein Kollege mit uns in der Kabine sitzen, während ich einen Vorgesetzten anrief. Keiner der Vorgesetzten nahm den Anruf entgegen, wahrscheinlich weil die Schicht gerade erst begonnen hatte und sie mit der Organisation der Mitarbeiter beschäftigt waren. Nach mehreren erfolglosen Versuchen sagte der Typ: "Ich komme jetzt richtig spät, kann ich nicht einfach reingehen?" Ich sagte ihm, dass das nicht ginge, weil ich sonst gefeuert werden könnte. Er sagte: "Niemand wird es erfahren." Aber dann zeigte ich auf eine Kamera in der Ecke der Kabine, die uns aufnahm, und sein Gesicht zuckte regelrecht zusammen, als er sie sah. Ich sagte ihm, ich würde es bei der Personalabteilung versuchen. Der zuständige Personaler der Nachtschicht war ein ziemlich netter Kerl, der sich während der Pausen oft mit uns unterhielt. Er sagte immer, dass ein Personaler in der Nachtschicht im Grunde nur eine menschliche Beschwerdebox sei. Die Leute kamen nur zu ihm, um sich über andere zu beschweren. Als er den Anruf entgegennahm, fragte ich, ob er rauskommen könne, um den verspäteten Typen zu überprüfen. Er sagte, er sei gerade in einem Gespräch und ob ich ihm einfach den Namen und die Ausweisnummer sagen könne. Ich gab ihm die Angaben, die auf dem Ausweis des Typen standen, und er sagte, er würde mich zurückrufen. Während wir warteten, fragte uns der Typ, ob wir jemals etwas Verrücktes bei der Arbeit erlebt hätten. Ich sagte nein und mein Kollege erzählte eine Geschichte über einen Mann mit einer Axt auf dem Parkplatz. Dann bekam ich den Rückruf von der Personalabteilung und was ich hörte, ließ mich fast erstarren. Er sagte mir, dass der Typ in Wirklichkeit ein ehemaliger Mitarbeiter sei, der entlassen wurde, weil er in eine gewalttätige Auseinandersetzung mit einem Vorgesetzten verwickelt war. Er sagte mir, ich solle ihn auffordern zu gehen und die Polizei rufen, wenn er sich weigerte. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, also erfand ich eine Lüge. Ich sagte ihm, dass heute Nacht nur ein neuer Vorgesetzter arbeite und niemand überprüfen könne, ob er wirklich hier arbeite. Daraufhin sagte er, »Na gut, ich gehe ein paar Kollegen suchen. Die wissen das. Sie können dir gleich sagen, dass ich hier arbeite.« Ich zeigte erneut auf die Kamera und sagte ihm, dass ich Schwierigkeiten bekommen würde, wenn es kein Vorgesetzter sei. Dann sagte er, »Und wie wollen die mich dann bezahlen?« In dem Moment wusste ich, dass er nicht mehr dort arbeitete. Also sagte ich ihm, ich würde melden, dass er zur Arbeit erschienen sei und er würde den ganzen Tag bezahlt werden, ohne etwas tun zu müssen. Sichtlich frustriert und ohne weitere Ausreden stand er auf und ging. Beim Gehen bemerkte ich etwas in seiner Gesäßtasche, etwas, das wie eine kleine Waffe oder ein Messer geformt war. Es war definitiv kein Handy und keine Brieftasche. Der Rest der Nacht verlief normal. Am nächsten Tag kam ich zur Arbeit und mein Vorgesetzter war da, um mich zu empfangen. Er schüttelte meinem Kollegen und mir die Hand und sagte, »Gute Arbeit.« Er informierte uns, dass der Typ von der Nacht zuvor am Morgen zurückgekommen war und sein Auto gegen das Tor gefahren hatte. Offenbar war er auf Drogen, denn als er den Unfall hatte, war er für eine Weile bewusstlos, bis die Polizei eintraf. Sie durchsuchten sein Fahrzeug und fanden Waffen, Klebeband und eine Schaufel. Im Grunde genommen ein Mordkit. Er wurde verhaftet und ich hörte nie wieder etwas von der Sache. Ich kündigte nur ein paar Wochen später. Ich kann immer noch nicht fassen, dass ich über 20 Minuten mit einem möglichen Mörder in einem Raum gesessen habe. Und ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich meinen Kollegen einfach allein hätte eintragen lassen. Dies ist das erste Mal, dass ich versuche, meine Geschichte zu erzählen. Abgesehen von dem Gespräch mit der Polizei in der Nacht des Vorfalls. Ich schätze, man könnte argumentieren, dass ich keinen echten Grund habe, so verängstigt zu sein, wie ich es bin, da mir eigentlich nichts passiert ist. Aber seelisch bin ich immer noch gezeichnet. Die Angst, die ich in diesem Moment empfand, erschüttert mich bis heute bis ins Mark. Ich arbeitete früher für eine Firma, die verschiedene Geschäfte besuchte, um dort zu reinigen, zu wischen und die Böden zu wachsen. Wie man sich vorstellen kann, kann diese Art von Arbeit schwierig sein, wenn Mitarbeiter oder Kunden anwesend sind. Daher arbeitete die Firma ausschließlich nachts, um den Betrieb der Geschäfte nicht zu stören. Ich persönlich arbeitete nur einmal pro Woche für diese Firma, um etwas zusätzliches Geld zu verdienen, da ich für ein Haus mit meiner zukünftigen Frau sparte. Die Arbeit an sich war großartig, aber Hilfe zu bekommen war es weniger. Es kam so weit, dass der Besitzer uns einzeln in verschiedene Geschäfte schickte, um dort allein zu arbeiten. Es sei denn, es handelte sich um ein großes Geschäft oder ein Krankenhaus. In dieser besonderen Nacht war ich allein, was mich wirklich nicht störte. Ich setzte meine Kopfhörer auf und begann, die Böden zu bearbeiten. Es war eine sehr mechanische Arbeit, was für mich perfekt war, da es einfach verdientes Geld war. In der Stadt, in der ich lebte, gab es einen kleinen Lebensmittelladen, der bei den Einheimischen recht beliebt war. Dieser Laden war einer unserer Kunden und ich war dafür zuständig, ihn einmal im Monat ganz allein zu reinigen. Die Nacht begann wie jede andere. Ich begann mit dem Fegen und bereitete mich dann darauf vor, mit der Maschine zu wischen. Ab und zu muss man mit dieser Maschine nach hinten gehen, um das Wasser zu entleeren. Während ich den Schlauch ablaufen ließ, glaubte ich, aus dem Augenwinkel etwas im Verkaufsbereich gesehen zu haben. Ich wusste, dass niemand im Laden sein sollte, also dachte ich, mein Verstand spielte mir einen Streich. Oder vielleicht war mein Chef gekommen, was nicht ganz unwahrscheinlich war. Ich pausierte die Musik und nahm meine Kopfhörer für einen Moment ab. Ich ließ mein Handy und die Kopfhörer auf der Theke liegen, direkt neben der Stelle, an der ich das Wasser entleerte. Ich ging langsam hinaus und sah mich um, ob ich etwas entdecken konnte. Ich näherte mich der Vorderseite des Ladens und gerade als ich mich darauf vorbereitete, zur Bodenmaschine zurückzukehren, hörte ich Stimmen. Ich erstarrte für einen Moment, versuchte zu begreifen, was gerade passierte und erkannte in Sekundenschnelle, dass das keine Stimmen waren, die ich hören sollte. Ohne nachzudenken, warf ich mich in eine dieser kleinen Ecken bei den Kassen und blieb dort versteckt. Es waren mindestens zwei Männer, so wie es klang, und sie begannen zu streiten. Nichts Wichtiges. Sie stritten einfach miteinander. Eine der Stimmen klang wie die eines älteren Mannes, vielleicht mittleren Alters, und die andere war definitiv die eines jungen Mannes, vielleicht in den 20ern. Ich blieb in dieser Ecke, zusammengekauert in Embryo-Haltung, in der Hoffnung, dass das, was auch immer geschah, nicht ernst war. Die Männer klangen, als stünden sie direkt neben der Kasse, hinter der ich mich versteckt hielt. Der ältere Mann sagte, »Gut, du hast die Information. Gehen wir hin und dann verschwinden wir von hier.« Ich hörte sie sich entfernen und in diesem Moment sah ich die Eindringlinge zum ersten Mal. Ich konnte bestätigen, dass es nur zwei Männer waren. Einer sehr groß, der andere wahrscheinlich von durchschnittlicher Größe. Sie waren am Kundenschalter und versuchten, etwas zu öffnen, das ich für einen Safe oder einen kleinen Tresor hielt. Zumindest sah es aus meiner Position so aus. Der jüngere Mann versuchte, ihn zu öffnen, während der Ältere ihn unter Druck setzte, indem er Dinge sagte wie »Beeil dich, sonst hau ich dich um« und andere ebenso verrückte und verstörende Sachen. Was mir am meisten Angst machte, war, dass diese Männer bewaffnet waren. Wirklich bewaffnet. Beide hatten mehrere Waffen am Gürtel und ich wagte es nicht, auch nur eine Sekunde lang herauszufinden, ob sie wussten, wie man sie benutzt. Mein erster Impuls war, die Polizei zu rufen, aber mein Handy lag immer noch hinten bei der Bodenmaschine. Ich entschied, dass es das Beste und Sicherste war, versteckt zu bleiben. Wenn ich mich versteckte, hoffte ich, dass dieses schreckliche Ereignis bald vorbei sein würde. Da ich weder Handy noch Uhr hatte, weiß ich nicht, wie lange ich in dieser kleinen Kabine versteckt war, aber es fühlte sich an wie mindestens 10 Minuten. Dann hörte ich den großen Typen schreien, »Idiot!« Und anschließend hörte ich die beiden Männer aus dem Gebäude rennen. Ich streckte langsam den Kopf hervor und sah niemanden. Ich blieb noch ein paar Minuten lang versteckt, bis ich sicher war, dass ich allein war. Schließlich stand ich auf und rannte nach hinten, wo ich mein Handy liegen gelassen hatte. Ich rief sofort die Polizei und meinen Chef. Ehe ich mich versah, erschien ein Mann mittleren Alters an der Tür, begleitet von einem Polizisten. Es herrschte kurz Verwirrung, da der Mann dachte, ich sei derjenige, der versucht hatte, den Laden auszurauben. Es stellte sich heraus, dass es der Besitzer war, der von der Sicherheitsfirma angerufen worden war, die den Ort überwacht. Irgendwie hatten die Eindringlinge den Alarm ausgelöst und als Polizei und Besitzer eintrafen, wirkte ich ziemlich verdächtig. Glücklicherweise dauerte es nur ein paar Minuten, meine Situation zu klären, und ich konnte meine Version der Ereignisse erzählen. Soweit ich weiß, wurden diese Typen nie gefasst. Zumindest habe ich nie etwas von meinem Chef oder sonst jemandem gehört, ob die Einbrecher gefasst wurden. Selbst wenn ich den Vorfall bei Google suche, finde ich nichts, was mich vermuten lässt, dass die Untersuchung einfach ins Stocken geriet oder nie abgeschlossen wurde. Es war eine schreckliche und traumatische Nacht. Ich vermute, dass diese Männer gewisse Kenntnisse über den Ort hatten, denn sie wussten genau, was sie taten. Wenn du jemals in eine solche Situation gerätst, ist es manchmal das Beste, einfach ruhig zu bleiben und dich zu verstecken. Dein Leben ist viel wichtiger, als zu versuchen, ein Held zu sein. Lass mich damit anfangen, dass ich nicht weiß, ob die Geschichte, die ich gleich erzählen werde, wirklich gruselig ist. Aber sie war mit Sicherheit das Seltsamste, das mir je passiert ist. In dem Moment war es sehr verstörend. Erst als ich später über diese Nacht nachdachte, wurde mir klar, wie merkwürdig das Erlebnis wirklich gewesen war. Vor 5 Jahren arbeitete ich als Sicherheitsbeamter in einem Einkaufszentrum vom Typ Strip Mall. Falls du nicht weißt, was das ist, es handelt sich einfach um eine Reihe von Geschäften auf demselben Grundstück, normalerweise durch ein einziges großes Gebäude verbunden. Der Komplex, in dem ich arbeitete, war ein großes Gebäude, das aus 8 oder 9 Läden und einem Restaurant bestand. Das Einkaufszentrum war zu dieser Zeit neu und die Verwaltung wollte das Gelände frei von Problemen oder möglichen Diebstählen halten. Ich hielt es für unwahrscheinlich, dass jemand versuchen würde, in diese Läden einzubrechen, da die Umgebung ein wohlhabendes Wohnviertel war und es dort eigentlich keine Kriminalität gab. Ich nahm den Job hauptsächlich an, weil ich Geld brauchte. Es schien mir einfach zu sein, da ich entweder in meinem Auto oder in einem Hinterbüro sitzen konnte, das sich auf der Rückseite des Gebäudes befand, und Podcasts oder Hörbücher hören konnte. Das Hinterbüro, von dem ich spreche, diente fast als Kontrollzentrum für alle Läden des Einkaufszentrums. Von den Lagerräumen der einzelnen Läden aus konnte man in einen Gang treten, der zu einem langen, schmalen Korridor führte, der direkt ins Büro führte. Es war ein kleiner Raum mit Monitoren, die mit den Kameras jedes Ladens verbunden waren. Die meisten Nächte verbrachte ich in diesem Büro bis etwa 6.30 Uhr morgens. In all den Jahren, in denen ich diesen Job machte, hatte ich nur einmal einen Eindringling, und das lässt mir bis heute die Haare zu Berge stehen. Das Erste, was ich jede Nacht um 23 Uhr tat, wenn ich zur Arbeit kam, war, alle Türschlösser der Läden zu überprüfen. Ich vergewisserte mich, dass alles gut verschlossen war, nur für den Fall. Dann lief ich meistens über den gesamten Parkplatz des Einkaufszentrums. Ich würde gern sagen, dass ich das tat, um die Umgebung zu kontrollieren, aber in Wahrheit wollte ich mir nur die Beine vertreten. Diese Runde machte ich während der Schicht mehrmals. In jener Nacht, gegen 2 Uhr morgens, saß ich noch im Büro, als ich glaubte, einen lauten Knall zu hören. Was immer es war laut genug, um mich zusammenzucken zu lassen. Als Erstes überprüfte ich alle Kameras und stellte sicher, dass kein Alarm ausgelöst worden war. Alles schien weiterhin verschlossen zu sein und es war nichts Ungewöhnliches zu sehen. Was auch immer ich gehört hatte, ich schrieb es einem umgestürzten Gegenstand in einem der Läden oder etwas Ähnlichem zu. Ich machte einen schnellen Rundgang vor den Geschäften, aber nichts schien beschädigt oder außer Platz zu sein und alle Schlösser waren noch zu. Als ich ins Büro zurückkehrte, fiel mir etwas Seltsames auf. Auf einem der Monitore, der das Bild einer Überwachungskamera eines der Läden zeigte, sah ich ein schwaches Licht. Ich war keine 2 Minuten zuvor an allen Läden vorbeigegangen und hatte kein Licht gesehen, also musste dieses seltsame Leuchten erst jetzt aufgetaucht sein. Die Kameras in diesen Läden waren nicht sehr fortschrittlich, also konnte ich die Sicht nicht verändern, um mehr vom Raum zu sehen, nur diesen einen Bereich. Der Laden war ein Elektronikgeschäft. Sie verkauften alle Arten von Technik und Geräten, aber ihr Hauptgeschäft war die Vermietung von Kameras, Mikrofonen und allerlei technischer Ausrüstung. Ich ging den schmalen Gang entlang zum Hinterraum dieses Ladens. Von dort aus konnte ich das Flackern eines Lichts sehen, das von der anderen Seite der Tür kam, die zum Verkaufsraum führte. Bevor ich durch die Pendeltüren ging, die Lagerraum und Verkaufsfläche trennten, schaute ich durch das Fenster einer der Türen, um zu sehen, ob ich einen Eindringling entdecken konnte. Zu meinem Erstaunen und Entsetzen sah ich 2 alte Menschen vor einem riesigen Fernseher stehen, die einfach nur auf einen blauen Bildschirm mit der Aufschrift »Kein Signal« starrten. Ich hatte keine Ahnung, wie diese beiden Personen in den Laden gekommen waren. Ich hatte das Schloss mehrmals überprüft und es gab keinerlei Anzeichen von gewaltsamem Eindringen. Ich wartete mehrere Minuten, um zu sehen, ob sie sich bewegten, sprachen oder irgendetwas taten, aber sie rührten sich nicht. Sie standen einfach dort wie Statuen und starrten auf den blauen Bildschirm. Schließlich beschloss ich, sie anzusprechen. Ich ging langsam in den Verkaufsraum und fragte sie, was sie dort machten und dass sie hier nicht sein dürften. Die Frau, die ich nun deutlich als sehr alt erkennen konnte, drehte sich zu mir und sagte, »Es tut mir leid, Liebling. Das ist das einzige Programm, das ihn glücklich macht.« Ich hatte keine Ahnung, wovon sie sprach, aber ihre Augen waren voller Tränen. Der Mann drehte sich nie um, er stand fast gebeugt da und starrte weiter auf den Fernseher. Nach einem Moment wandte sich die Frau wieder dem Fernseher zu und begann seltsame Geräusche mit dem Mund zu machen, ein Summen oder etwas Ähnliches, aber es klang sehr unangenehm. Ich ging nach hinten und informierte meinen Vorgesetzten, der wiederum die Polizei rief. Es war klar, dass diese alten Leute Hilfe brauchten, und zwar dringend. Als ich in den Verkaufsbereich zurückkehrte, waren sie verschwunden. Ich begann hektisch durch den Laden zu rennen, weil ich immer noch nicht wusste, ob diese beiden eine Gefahr für mich darstellten. Als ich aus dem Fenster sah, entdeckte ich sie am Ende des Parkplatzes. Sie mussten gegangen sein, während ich telefonierte. In dem Moment bemerkte ich, dass die Tür unverschlossen war, also wusste ich, dass sie durch den Haupteingang gegangen waren, aber das erklärte immer noch nicht, wie sie hineingekommen waren. Das Einzige, was mir einfiel, war, dass sie sich bereits im Laden befunden hatten, bevor er geschlossen wurde, was genauso beunruhigend ist. Ich rief ihnen zu, sie sollten zurückkommen, aber sie liefen einfach weiter. Und dann verschwanden sie ohne Vorwarnung in einem dicht bewaldeten Gebiet am Rand des Komplexes. Dass sich diese zwei alten Leute so schnell bewegten, war wirklich bemerkenswert. Die Polizei kam Minuten später und ich erzählte ihnen alles. Sie lachten, weil ihnen die Geschichte zu seltsam und unglaubwürdig vorkam. Und auch wenn sie es in dem Moment witzig fanden für mich, war es furchterregend. Stell dir vor, du siehst mitten in der Nacht zwei alte Menschen, die auf einen Fernseher ohne Signal starren, während du ganz allein bist. Ich habe genug verrückte Geschichten in den Nachrichten gelesen, um zu wissen, dass alles möglich ist. Nachdem ich mit dem Ladenbesitzer gesprochen hatte, war er genauso überrascht und verstört wie ich. Er sagte, er kenne niemanden, der auf die Beschreibung passte. Anscheinend durchsuchte die Polizei Dutzende Stunden an Kameraaufnahmen und konnte nie feststellen, wann oder wie diese zwei Personen ins Gebäude gelangt waren. Allein wenn ich an diese Nacht denke und daran, wie unheimlich und seltsam sie wirklich war, nimmt mich das immer noch mit. Auf viele Arten stimmt es mich traurig, denn es zeigt, dass der Verstand mit der Zeit wirklich zu versagen beginnt. In letzter Zeit habe ich meine Berufswahl überdacht. Zurzeit arbeite ich als Location Manager in der Stadt, in der ich wohne. Für diejenigen, die nicht genau wissen, was das bedeutet, ich bin dafür verantwortlich, Drehorte für Regisseure zu finden und diese für Filmproduktionen zu sichern. Ich weiß, das klingt nicht nach einem glamourösen Job, aber diese Branche ist verrückt und ich musste jeden Job annehmen, den ich bekommen konnte. Ich liebe Filme und die gesamte Unterhaltungsindustrie und es war schon immer mein Traum, auf die eine oder andere Weise in diesem Bereich zu arbeiten. Es stellte sich heraus, dass ich als Location Manager ziemlich gut war. Mit der Zeit konnte ich mir etwas Glaubwürdigkeit aufbauen, was es viel einfacher machte, Drehorte zu sichern. In den letzten Jahren arbeitete ich an mehreren Filmen, manche größer, andere eher Low-Budget-Produktionen. Während meiner Zeit in diesem Job lernte ich viele berühmte Schauspieler und einflussreiche Personen der Branche kennen. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, warum ich meine Karriere überdenke, wenn doch alles so großartig klingt. Die einfache Antwort ist, dass die Film- und Unterhaltungswelt dich schneller ausbrennt als alles andere. Aber das ist nicht der wahre Grund, warum ich meine Karriere hinterfrage. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, ist viel düsterer und unheimlicher. Der letzte Film, an dem ich gearbeitet habe, war ganz einfach kein guter Film. Jeder hat natürlich das Recht auf seine Meinung, aber objektiv betrachtet war es so ein ultra kitschiger Film, wie man ihn auf dem Hallmark-Kanal sieht, einfach uninspiriert. Aber ich muss sagen, das Produktionsteam war großartig. Ich mochte die Drehbuchautoren, den Regisseur und sogar einige der Schauspieler. Wir lernten uns ziemlich gut kennen und gingen ein paar Mal zusammen aus. Der Vorteil bei kleinen Produktionen ist, dass man wirklich eine Bindung zum Großteil des Teams aufbaut. Etwas, das ich mir bei großen Hollywood-Produktionen nicht vorstellen kann. Einer der Komparsen im Film, der ein paar Sätze hatte, begann viel Zeit mit mir zu verbringen. Sie hieß Hannah und war, wie viele Komparsen, eine aufstrebende Schauspielerin und ich glaube, das ist sie immer noch. Hannah würde ich als unglaublich schön beschreiben. Wenn sie einen Raum betrat, richteten sich alle Blicke auf sie und das ist keine Übertreibung. Als der Regisseur sie kennenlernte, war er so beeindruckt, dass er ihr eine kleine Rolle im Film gab. Sie hatte vielleicht 5 Sätze, aber ich denke, das ist für den ersten Film etwas Besonderes. Während der mehreren Wochen, in denen wir drehten, schien Hannah eine Bindung zu mir aufzubauen, was mir anfangs gefiel. Nachdem ihre kleine Rolle vorbei war, blieb sie bei mir und half mir. Sie war sozusagen eine inoffizielle Assistentin, die mir bei alltäglichen Aufgaben half. Und ich sorgte dafür, dass sie für ihre Arbeit bezahlt wurde. Wie bei jeder Produktion können gegen Ende des Drehs die Spannungen steigen und die Leute etwas gereizt werden. Aber was an unserem letzten Drehtag geschah, war etwas ganz anderes. Dreharbeiten finden oft nachts statt, so auch an diesem letzten Tag. Hannah war am Set bei mir und half einfach nur, aber sie schien nicht sie selbst zu sein. Sie war immer fröhlich und begeistert gewesen, doch an diesem Abend wirkte sie abwesend, still, distanziert und etwas unfreundlich, um es milde auszudrücken. Ich erinnere mich nicht genau an die Uhrzeit, aber es war spät in der Nacht. Eine kleine Gruppe aus der Kunstabteilung baute das Set auf. Ich überwachte alles und Hannah half mir dabei. Der Regisseur und die Schauspieler waren im Gebäude und ruhten sich in einem Hinterzimmer aus, während wir im Inneren drehten. Als das Kunstteam fertig war, gingen sie und nur Hannah und ich blieben an diesem Ort wach. In all den Jahren, in denen ich im Film gearbeitet habe, habe ich nie ein so kleines Team gesehen. Man merkte, dass die Stimmung und die Energie bei diesem Projekt einfach fehlten. Ich versuchte, mit Hannah zu sprechen, ein bisschen Spaß zu machen, aber alle meine Versuche scheiterten. Sie wich mir ständig aus, was mir ehrlich gesagt egal war. Ich dachte, sobald wir den Film fertiggestellt hatten, würde ich sie nie wiedersehen. Während ich unbeholfen am Set herumlief, hörte ich Hannah meinen Namen rufen und es klang, als käme die Stimme von weit weg. Das Komische war, dass sie vor einem Moment noch direkt neben mir gestanden hatte. Ich fand es merkwürdig, dass sie im Nebenraum war. Ich rannte dorthin, um sicherzugehen, dass es ihr gut ging. Und als ich den Raum betrat, sah ich sie hinten im Zimmer stehen. Das Licht war aus. Ich konnte sie kaum sehen. Das einzige Licht kam von der Tür, hinter der ich stand. »Anna, geht es dir gut? Was ist los?«, fragte ich echt besorgt. Sie lächelte nur und sagte mit einer fast verführerischen, aber irgendwie seltsamen Stimme, »Ich habe etwas für dich.« Natürlich begann mein Kopf sofort zu arbeiten. Ich dachte, vielleicht hat dieses Mädchen Interesse an mir und will, dass wir allein in diesem Raum sind. Ich ging langsam näher, noch etwas misstrauisch. Als ich etwa 5 Schritte von ihr entfernt war, bemerkte ich, dass sie eine Hand hinter ihrem Rücken hielt. Ich blieb stehen und fragte, »Was hast du hinter dem Rücken? Du wirst mich doch nicht erstechen, oder?« Ich lachte, um die merkwürdige Stimmung zu brechen. In diesem Moment begann Hannah zu weinen und schluchzte unkontrolliert. Ich wusste nicht, was ich getan hatte, um sie zu verärgern. Bevor ich etwas sagen konnte, schrie sie, »Ich mochte dich so sehr, und dir war nur dieser blöde Film wichtig. Ich hasse dich!« Während ich das alles zu verarbeiten versuchte, warf sie ein Messer, das sie hinter dem Rücken versteckt hielt, auf den Boden und rannte auf mich zu, stieß mich um und ich fiel hin. Mein Herz schlug schnell. Als ich zur Wand blickte, wo sie gestanden hatte, sah ich unten das Messer liegen. Ein echtes Messer. Aus irgendeinem Grund habe ich das nie dem Regisseur oder den Behörden gemeldet. Ich weiß nicht warum. Ich dachte einfach, da nichts passiert ist, wäre es besser, es dabei zu belassen. Doch je mehr Zeit vergeht, desto mehr denke ich an diese Nacht. Was wäre passiert, wenn ich weiter auf sie zugegangen wäre? Hätte sie mich erstochen? Oder war es nur ein Trick? Und wenn es nicht Nacht gewesen wäre, hätte sie dann etwas versucht? Und vielleicht das Beängstigendste. Ich habe keine Ahnung, wo sie jetzt ist oder wohin sie gegangen ist. Sie hat keine sozialen Medien mehr. Ich habe gesucht. Und sie taucht auch in keinem anderen Filmcredit auf, zumindest keinen, den ich finden konnte. Diese Branche ist verrückt, Mann. Man trifft auf viele seltsame Menschen, die manchmal einfach nicht in Ordnung sind. Hannah war zum Beispiel ein süßes und schönes Mädchen. Und eines Nachts, ich weiß nicht, ob es der Schlafmangel oder die endlosen Arbeitsstunden waren, aber sie verlor einfach den Verstand. Ich glaube, die Höhen und Tiefen dieser Branche waren für mich schon immer eine zu große Belastung, wie ich gesagt habe. Ich vermute, sie versucht immer noch zu schauspielern, vielleicht unter einem anderen Namen, aber ehrlich gesagt hat dieses arme Mädchen innere Dämonen. Und es würde mich nicht überraschen, wenn die Dämonen in ihrem Kopf letztlich gesiegt hätten. In meinen späten 20ern versuchte ich, viele Aspekte meines Lebens zu klären und meine Zukunft in Ordnung zu bringen. Objektiv gesehen war ich nie ein schlechter Mensch, aber irgendwie schien ich immer zurückzubleiben. Ich landete fast am Ende meiner Klasse, mit einem niedrigen Notendurchschnitt, ging nie zur Universität und experimentierte mit einigen außerschulischen Dingen, die man als illegal bezeichnen könnte. Ich hatte nie Probleme mit dem Gesetz, aber ich brachte auch keinen Wert. Einen Monat vor meinem 26. Geburtstag lernte ich Janelle kennen und da entschied ich, dass es Zeit war, meinen Verstand zu gebrauchen und ein anständiges Mitglied der Gesellschaft zu werden, anstatt weiterhin ein Versager zu sein. Wegen meines problematischen Lebenslaufs oder vielmehr wegen seines Fehlens fiel es mir in dieser Phase meines Lebens sehr schwer, einen Job zu finden. Selbst Stellen, von denen man denkt, dass sie jeder bekommen könnte, antworteten nicht einmal auf meine Bewerbungen, obwohl ich versuchte nachzuhaken. Ich bekam nie eine Rückmeldung. Das belastete mich sehr. Gerade als ich kurz davor war aufzugeben, wie immer, fand Janelle einen großartigen Job für mich. Er war auf keine Weise glamourös, aber für jemanden wie mich war er unglaublich. Es war ein Job in einem Nachtschichtlager. Ich arbeitete von 21 Uhr bis 6.30 Uhr morgens und lud Paletten mit Kartons. Obwohl die Grundidee einfach klang und es auch war, war die Arbeit körperlich hart. Wir hatten nie genug Hilfe und es war extrem schwer, die Mitarbeiter zu halten. Sobald jemand anfing, blieb er nicht lange. Oft arbeitete ich allein, bis die Firma das Personal reduzierte und wir nur noch bis 4.30 Uhr morgens arbeiteten, statt bis 6.30 Uhr. Die ohnehin knappe Hilfe wurde noch knapper. Wenn ich arbeitete, zog ich meine Kopfhörer auf und ging in meinen eigenen Tunnel. Ich störte mich nicht daran, mit jemandem zu sprechen oder jemanden kennenzulernen, weil ich die Leute höchstwahrscheinlich in ein oder zwei Wochen nicht wiedersehen würde. Und ehrlich gesagt lenkte mich Reden nur ab. Ich war voll und ganz darauf konzentriert, meine Arbeit zu machen. Eines Nachts, als meine Schicht sich dem Ende näherte, bemerkte ich einen kleinen, seltsam aussehenden Mann, der etwa anderthalb Meter von mir entfernt stand. Zuerst sagte ich nichts, weil ich annahm, er sei ein neuer Mitarbeiter, der beobachtete, wie ich die Arbeit machte. Als ich fertig war, nahm ich die Kopfhörer ab und fragte ihn, ob er etwas brauche. Er antwortete: "Ja, Bruder, ich hasse es zu fragen, aber könntest du mich vielleicht nach Hause mitnehmen?" Das kam mir seltsam vor, da ich keine Ahnung hatte, wer dieser Typ war und ich sein Gesicht nicht als das eines Mitarbeiters erkannte. Aber so wie ich bin, sagte ich ja, wenn er mir Benzingeld geben würde. Er antwortete fast nervös: "Ja, klar, ich gebe es dir." Ich sagte ihm, er solle mir ein paar Minuten geben, um meine Sachen zu packen, mich auszustempeln und mich draußen zu treffen. Er nickte und stimmte zu. Die Situation fühlte sich komisch an, aber ich war schon mal in seinen Schuhen. Ich sagte einem der anderen Jungs beim Ausstempeln, dass ich dem neuen seltsamen Typen eine Mitfahrgelegenheit geben müsste, und der andere Mitarbeiter machte ein merkwürdiges Gesicht und fragte: "Neuer Typ? Ich erinnere mich nicht, jemanden Neuen gesehen zu haben." Wir zuckten beide mit den Schultern, weil wir annahmen, dass das in letzter Zeit hier so lief. Ein paar Minuten später kam ich raus und sah den seltsamen Typen neben meinem Auto warten. Was mich damals nicht alarmierte, und ich wünschte, es hätte mich, war, dass ich ihm nie gesagt hatte, welches Auto ich fuhr, und er trotzdem schon neben meinem Wagen stand. Wir fuhren los, und sofort wurde es seltsam. Ich fragte, wo er wohnte, und er gab eine vage und verwirrende Antwort. Ich wohne in der Maple Drive. Nein, nicht mehr. Ich wohne, in der Nähe des Parks, weißt du? Rose Park, am Stadtrand." Ich sagte: "Okay, in der Nähe des Parks. Wo genau?" "Ich will nur wissen, wo ich dich absetzen soll, Kumpel." Der Mann sagte ein paar Sekunden nichts und dann: "In der Nähe des Parks. Fahr zum Park. Ich sage dir dann, wo du abbiegen sollst." Ich staune immer noch über meine Dummheit, das hier aufzuschreiben. Du musst verstehen, dass es mir in diesem Lebensabschnitt wirklich egal war und ich einfach von Punkt A nach Punkt B kommen wollte. Ich stellte kaum Fragen. Als wir uns dem Park näherten, sagte der Mann endlich: "Hier abbiegen." Ich hielt kurz an und sagte: "Bist du sicher? Das sieht nicht nach einer Straße aus." Der Mann wiederholte nur mit zitternder Stimme: "Ja," und nickte energisch. Gegen meinen besseren Rat bog ich auf den langen, dunklen Pfad ab. Das war definitiv keine Straße, sondern ein Erdweg und ich konnte nichts sehen. Gerade rechtzeitig schaltete ich das Fernlicht an. Vor mir lag quer ein riesiger, umgestürzter Baum. "Oh Mann, wir müssen wohl umdrehen oder so. Ich komme nicht an dem Baum vorbei." Der Mann sagte nichts. Ich sah ihn an und bemerkte, dass er die Hände in der Kapuzenjacke vergraben hatte. Während ich ihn beobachtete, sagte er: "Steig jetzt aus dem Auto." Er bewegte die Hände weiterhin in der Jacke, als wollte er etwas verstecken. Als ich durch die Windschutzscheibe sah, entdeckte ich zwei weitere maskierte Männer, die von den Seiten des umgestürzten Baums kamen. Mein Herz raste. Ich wusste nicht, ob sie mich ausrauben oder Schlimmeres vorhatten. Der Mann in meinem Auto schrie mit aller Kraft: "Steig jetzt aus!" Langsam öffnete ich die Autotür und bemerkte zwei weitere maskierte Männer hinter dem Auto. Als ich die Tür öffnete und aussteigen wollte, sah ich, dass auch der Mann aus meinem Auto gerade ausstieg. Da traf ich die mutigste Entscheidung meines Lebens. Als ich bemerkte, dass er schon draußen war, sprang ich zurück auf den Fahrersitz und fuhr so schnell ich konnte rückwärts. Zum Glück hatte er mich nie aufgefordert, den Motor auszuschalten, also lief der Motor die ganze Zeit. Vielleicht habe ich einen der möglichen Räuber oder einen dicken Ast getroffen, ich weiß es nicht, alles war sehr verwirrend. Am Ende des dunklen Pfads, als ich den Gang wechselte, um durchzustarten, warf ich einen letzten Blick zurück und sah die fünf Männer direkt auf mein Auto zulaufen. Alle schienen etwas in den Händen zu halten, aber ich schaute nicht genauer hin. Aus irgendeinem Grund rief ich nicht die Polizei an. Als ich zu Hause ankam, war ich so angespannt und ängstlich, dass mir übel wurde und ich mich einfach hinlegen musste. Am nächsten Tag rief ich meine Chefs an und erzählte ihnen, was passiert war. Sie antworteten: "Wir haben in den letzten Wochen niemanden neu eingestellt." Das machte mich noch kranker. Wir überprüften die Kameras und sahen, dass dieser Mann praktisch aus dem Schatten kam, als ich mein Auto für diese Nachtschicht parkte. Er wartete mehrere Stunden neben meinem Wagen und kam dann rein. Niemand sagte dem seltsamen Mann etwas, weil so wenig Personal da war, dass es niemand bemerkte. Er beobachtete mich ungefähr eine Stunde, wie ich meine Schicht beendete, bevor er sich schließlich näherte. Mein Manager sagte, sie hätten die Polizei kontaktiert, aber ich wurde nie befragt, was ich verdächtig fand. Das lässt mich glauben, dass sie es nie wirklich gemeldet haben. Bis heute habe ich es nie angezeigt, und ehrlich gesagt ist so viel Zeit vergangen, dass ich sicher bin, dass man sowieso nichts mehr hätte tun können. Ich arbeitete noch einen Monat nach dem Vorfall dort und sah den seltsamen Mann nie wieder. Das einzige Gute an diesem schrecklichen Ereignis war, dass die Firma begann, nachts die Türen abzuschließen, was man für selbstverständlich halten könnte, aber du wärst überrascht, wie locker manche Firmen sind, wenn die Chefs nicht da sind. Mein Rat an jeden, der das liest: Sei vorsichtig, und wenn sich etwas komisch anfühlt, hast du wahrscheinlich recht. Jeder, der schon einmal nachts in einem Fastfood-Restaurant gearbeitet hat, weiß, wie eigenartig manche Kunden sein können. Um dieser ohnehin schon interessanten Mischung noch eine weitere Variable hinzuzufügen: Ich arbeitete in einem rund um die Uhr geöffneten McDonald's, der direkt an einer Autobahnausfahrt lag, also war er ein häufiger Halt für Lastwagenfahrer, Polizisten, Betrunkene und jeden, der mitten in der Nacht warmes Essen suchte. Wie zu erwarten, traf ich unzählige Charaktere, die ich beschreiben könnte. Ich könnte ein Buch über jeden seltsamen und einzigartigen Menschen schreiben, den ich dort traf. Ich hatte sogar einige wilde Erlebnisse mit Leuten, die beschlossen, mitten im Restaurant eine Prügelei anzufangen. Aber keine dieser Erfahrungen war wirklich beängstigend. Sie waren einfach nur verrückt zu beobachten. Ich schätze, nur einmal in den 2 Jahren, die ich dort arbeitete, erlebte ich etwas, das mich wirklich erschreckte. Die Nacht begann wie die meisten Nächte, an denen ich Nachtschicht hatte. Ich kam um 22 Uhr an und es war extrem ruhig. Es war immer sehr ruhig zu dieser Zeit. Und dann gab es eine Flut von Kunden zwischen 23.30 Uhr und 1.30 Uhr und je nach Tag danach nur sporadisch nachts. An diesem Abend erwartete ich eine ruhige Schicht. Es war einer dieser Tage, an denen ich mich einfach nicht gut fühlte. Mein Auto sprang morgens nicht an und mein Mann versuchte es zu reparieren, aber leider sind Autos nicht sein Fachgebiet, also hatte ich keinen Transport. Obendrein fühlte ich mich sehr schlecht, wie es mir jeden Herbst passiert. Es war, als ob ein Haus auf mir lastete, und ich wollte mich nur unter eine Decke kuscheln und schlafen. Aber leider hatte ich Rechnungen zu bezahlen, also war es keine Option, krank zu melden, außer ich wäre extrem krank gewesen. Zum Glück konnte ich den Silverado meines Mannes für die Fahrt zur Arbeit nutzen. Kurz nach 2 Uhr morgens standen mein Kollege und ich einfach nur herum. Am Ende bekam ich, was ich wollte: eine ruhige Nacht. Es war eine der ruhigsten Nächte, an die ich mich erinnern kann. Schließlich ging mein Kollege ins Büro, um etwas Papierkram zu erledigen, obwohl ich glaube, er wollte sich nur hinlegen. Aber ich hatte nicht die Energie, ihm auf die Nerven zu gehen. Während ich allein an der Theke stand und auf meinem Handy YouTube hörte, hörte ich die Tür klingeln. Ein Mann mit einem merkwürdigen Aussehen trat ein. Er war kein alter Mann, aber auch nicht jung. Vielleicht Anfang 40, wenn ich raten müsste. Er sah obdachlos aus, aber nicht schmutzig oder ungepflegt. Eher so, als wäre er einfach nicht ordentlich gekleidet. Er war kleiner als ich, aber ich bin auch groß für eine Frau. Er wog bestimmt nicht mehr als 60 Kilo, selbst mit seinem großen Wintermantel. Als er langsam zur Theke kam, fragte ich ihn: »Hallo, was möchten Sie heute Abend?« Der Mann schaute mich einfach an und lächelte. Ich wünschte, ich hätte ein Foto von diesem Moment. Wie er mich ansah, machte mich zutiefst unwohl. Da war etwas in seinem Blick, das nicht stimmte, und es lief mir eiskalt den Rücken runter, noch bevor er sprach. Seine Augen waren so dunkel, dass sie fast schwarz wirkten, und sein Mund war leicht geöffnet mit einem Lächeln, das seine gelben Zähne zeigte. Endlich sprach er, nach einer Ewigkeit, und ich war überrascht über die tiefe Südstaatenstimme, die aus diesem kleinen Mann kam. Er sagte: »Wow, du bist schön. Ich dachte, ich wollte Pommes, aber vielleicht bestelle ich endlich was anderes.« »Ja, ich weiß, das ist seltsam und unheimlich, aber bei dieser Nachtschicht in einem Restaurant, das viele Betrunkene bedient, bin ich an seltsame Flirtversuche gewöhnt.« Also lächelte ich einfach und antwortete höflich: »In Ordnung, Herr, sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie wissen, was Sie möchten.« Der Mann lächelte von einem Ohr zum anderen und zeigte dabei alle seine gelbgrauen Zähne. Er legte die Hände auf die Theke, und das Einzige, was ich sehen konnte, waren seine langen, schmutzigen Fingernägel. Ich versuchte, keine Abscheu zu zeigen, und er sprach wieder: »Vergiss die Pommes. Wann gehst du nach Hause?« Normalerweise lächle ich in so einer Situation nur, sage, dass ich verheiratet bin, und mache weiter. Aber ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich mich schlecht fühlte oder weil der Typ mir von Anfang an unheimlich war. Aber diesmal antwortete ich mit gereizter und aggressiver Stimme: »Wenn Sie nichts zu essen bestellen, können Sie gehen.« Der Mann fing an zu lachen, als hätte ich ihm einen großen Witz erzählt. Bevor ich etwas sagen konnte, was ich bereuen würde, drehte ich mich um und begann an der Bürotür zu klopfen. Als mein Kollege die Tür öffnete, sah er, dass ich sichtbar aufgebracht war. Ich erzählte ihm von dem unheimlichen Typen, der immer noch dort stand, gut sichtbar, und er lächelte, weil er sofort wusste, mit was für einer Person er es zu tun hatte. Er sagte mir, ich solle eine Pause machen und er würde sich um den Mann kümmern. Ohne zu zögern und ohne zurückzuschauen, nahm ich meinen Mantel und ging raus. Ich setzte mich 15 Minuten lang in den Wagen meines Mannes und hörte einfach nur Musik. Ich hatte den Typen fast vergessen, bis ich kurz bevor ich wieder reingehen wollte, ihn hinten auf dem Parkplatz mit einer Tüte Essen in der Hand umherlaufen sah. Ich war erleichtert, dass mein Kollege ihn losgeworden war und beschloss, noch 5 Minuten im Wagen zu warten, sicherheitshalber. Ich wollte nicht, dass dieser Mann sieht, welches Auto meins war. Als ich schließlich ins Restaurant zurückkam, wirkte mein Kollege etwas nervös. Ich fragte ihn, wie es mit dem Verrückten gelaufen sei, und seine Antwort machte mich noch unruhiger. Er sagte leise: »Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählen sollte.« Ich klopfte ihm scherzhaft auf den Arm und sagte, er soll es mir erzählen, und er stimmte zu. Er sagte: »Der Typ war verrückt. Als ich rausging, um seine Bestellung aufzunehmen, wiederholte er nur: „Wo ist das Mädchen?“ Also sagte ich ihm, du seist nachts nicht mehr da, und er verlor den Verstand, schrie und fluchte. Am Ende gab ich ihm einfach eine mittlere Portion Pommes gratis, nur damit er Ruhe gibt und geht. Dann drehte er sich um, und als er rausging, sagte er: »Sag Monika, ich grüße sie und sehe sie bald.« Mir wurde fast schwarz vor Augen, als ich das hörte, vor allem, weil ich an diesem Job kein Namensschild trage. Ich hatte keine Ahnung, wie dieser Mann wusste, wie ich hieß. Den Rest der Schicht konnte ich mich nicht konzentrieren. Ich starrte nur zur Tür und wartete darauf, dass der Mann zurückkommt. Aber zum Glück tat er es nicht. Gegen 4.30 Uhr bat ich darum, früher gehen zu dürfen. Mein Kollege wusste, dass ich mich schlecht fühlte, und mit dem Gedanken an den Typen im Kopf verstand er, dass ich Abstand brauchte. Um meine Nacht noch schlimmer zu machen, fing es an zu schneien, als ich ging, und es war der erste starke Schneefall der Saison, obwohl der Herbst gerade erst begonnen hatte. Ich war dankbar, den Wagen meines Mannes wieder zu haben, und dachte, wenn ich langsam fahre, komme ich sicher an. Ich hätte mich nicht mehr irren können. Nur einen halben Kilometer von der Arbeit entfernt, landete ich in einem Graben, weil ich wegen des Schnees die Straße nicht sehen konnte. Mir ging es gut und der Schaden schien nicht groß, aber ich konnte den Wagen nicht aus dem Graben bekommen. Ich rief die Polizei und überraschenderweise waren sie in einer Minute da. Ich stieg aus, um den Polizisten zu begrüßen, und da geschah es. Aus der Ladefläche des Wagens sprang der Mann aus dem Restaurant und rannte mit voller Geschwindigkeit in die Dunkelheit davon. Ich schrie und war sprachlos. Der Polizist wusste nicht, was er tun sollte, und rief mir zu, ich solle ihm sagen, was los sei. Schließlich erzählte ich alles, und er rief andere Beamte über Funk, aber sie konnten ihn nie fassen. Wir gingen zurück zum Restaurant, und ich erzählte der Polizei die ganze Geschichte. Sie überprüften die Kameras, aber es reichte nicht aus, um ihn zu identifizieren. Am schlimmsten war es, das Video zu sehen, wie er in die Ladefläche des Wagens kletterte. Das war nicht mal 10 Minuten nach meiner Pause. Er kam mit der Essenstüte noch in der Hand zurück zum Parkplatz, schaute sich ein paar Minuten um, versuchte die Tür zu öffnen und als er sah, dass die verschlossen war, kletterte er einfach in den hinteren Teil. Ich hatte großes Glück, dass ich in dieser Nacht in den Graben gefahren bin, denn wer weiß, was sonst passiert wäre. Die Tüte blieb hinten im Wagen, mit den Pommes noch darin. Der Typ wollte das Essen nicht mal. Er kannte von Anfang an meinen Namen, wusste, wann ich arbeitete und kannte mein Fahrzeug. Das ist vor einigen Jahren passiert und ich bin immer noch nicht bereit, wieder Nachtschicht zu machen. Bitte schließt immer eure Türen ab und passt auf euch auf. Manche Menschen sind wirklich Monster. Ich bin mein ganzes Leben lang eine Nachteule gewesen, deshalb arbeite ich ausschließlich in Nachtschichten. Ich komme wirklich nicht gut mit anderen Menschen zurecht, egal ob Kollegen oder nicht. Also habe ich mir einen Job ausgesucht, den ich komplett alleine machen kann und wurde nach meinem Schulabschluss Hausmeister für den Nachtdienst im örtlichen Schulbezirk. In den meisten Gegenden gehört die nächtliche Reinigung schon lange zu den Gesundheitsvorschriften an Schulen. Aber in den letzten Jahren ist sie natürlich viel wichtiger geworden. Mein erster Job war an einer ziemlich großen Schule, die vom Kindergarten bis zur 12. Klasse reicht. Tagsüber gab es ein paar Hausmeister, aber nachts waren nur ich und eine andere Person da. Wir teilten uns die Schule in 2 Hälften. Wir kamen so gut wie nie miteinander in Kontakt, was ich sehr schätzte. Jede Nacht werden alle Böden gewischt oder gesaugt, jeder Schreibtisch, Tisch und jede Türklinke desinfiziert, und jede Toilette, jedes Urinal und jedes Waschbecken gereinigt. Das braucht eine komplette Schicht von 8 Stunden. Und die ganze Zeit rede ich mit keiner einzigen Person. Das ist ehrlich gesagt großartig. Die meisten meiner Kollegen sind Frauen. Und auch sie wollen meistens nicht, dass man mit ihnen spricht. Wenn ich Leuten von meinem Job erzähle, denken viele, dass das Schwierigste darin besteht, die Sauereien zu beseitigen, die die Schüler hinterlassen. Und meistens haben sie da wohl recht. Aber ich sage ihnen immer, dass ich lieber 10 verstopfte und verdreckte Toiletten pro Nacht freimachen und reinigen würde, als den ganzen Tag direkt mit einer anderen Person arbeiten zu müssen. Vor allem heutzutage mit einer Horde Minderjähriger. Ein Beispiel gebe ich immer, um zu erklären, warum ich das sage. Es war die Nacht nach Halloween. Ich begann meine übliche Schicht von 20 bis 5 Uhr und fing an, ohne meine Kollegin zu grüßen. Wir starteten von gegenüberliegenden Enden und trafen uns in der Mitte, sodass wir uns nur sahen, wenn wir fast fertig waren. Die erste Stunde war größtenteils normal, abgesehen von einer offensichtlichen ungewöhnlichen Sache. Ich habe immer leise Musik in meinen Kopfhörern, aber trotzdem hörte ich Geräusche von draußen. Normalerweise ist das ganze Personal um 20 Uhr schon weg, aber manchmal bleibt jemand länger. Ich konnte nicht genau verstehen, was ich durch die Musik hörte, aber ich hatte keine Lust, sie auszuschalten. Also ignorierte ich es. Kurz danach machte ich eine Pause, um das Wasser im Eimer zu wechseln. Ich war ungefähr 5 Minuten weg, aber als ich an die Stelle zurückkam, wo ich aufgehört hatte, ging ich durch einen der Flure, den ich schon gewischt hatte, und bemerkte, dass das nasse Bodenschild umgefallen war. Aus rechtlichen Gründen musste ich über den nassen Boden steigen, das Schild wieder aufstellen und dann meine Fußspuren erneut wischen, als ich ging. Verärgert ging ich näher heran, doch ich erstarrte kurz, als mir etwas anderes auffiel. Es gab ein weiteres Paar Fußabdrücke im Wasser, hin und zurück zum Schild. Es waren kleine Fußspuren, so wie sie ein Kind machen würde. Nachdem ich das Schild aufgestellt hatte, folgte ich den Spuren, wissend, dass ich den ganzen Flur nochmal wischen müsste. Die Spuren führten bis ans Ende, wo eine Treppe zum zweiten Stock war. Ab da trockneten sie ziemlich schnell. Wütend ging ich die Treppe zum zweiten Stock hoch, aber da war niemand. Ich zog mein Handy aus der Tasche und stoppte die Musik, falls jemand herumrennen sollte und ich ihn hören wollte. Gerade als ich nach unten sah, sah ich am Ende des Flurs eine Bewegung blitzen. Ich hörte auch viele Schritte in der leeren Schule widerhallen, also begann ich zum Ende des Flurs zu gehen. Als ich ankam, sah ich noch niemanden, aber dann hörte ich das Lachen eines Kindes. Ich fühlte mich wie in einem Horrorfilm, aber in dem Moment war ich eher wütend als ängstlich. Ich stand ein paar Sekunden da und schaute mich um, bis ich ein Krachen vom ersten Stock hörte. Ich rannte die Treppe runter und wäre fast gestürzt, als ich sah, dass der Eimer, den ich gerade gefüllt hatte, umgekippt war und das Wasser sich in einer riesigen Pfütze ausbreitete. Ich fluchte laut, während ich zum nächsten Lagerraum ging, um einen trockenen Mop und viele Handtücher zu holen. Es dauerte eine halbe Stunde, diese Sauerei zu beseitigen, und noch 15 Minuten, um den Flur, der wieder schmutzig geworden war, neu zu wischen. Was bedeutete, dass meine Mittagspause auf 15 Minuten schrumpfte. Trotzdem war ich so wütend, dass ich auf die andere Seite der Schule ging und meine Kollegin unterbrach, um sie zu fragen, ob sie mit mir gespielt hatte. Sie sah völlig verwirrt und unschuldig aus. Sie fragte mich, ob es mir gut gehe oder ob ich Hilfe brauche, aber ich ging einfach. Ich sammelte mich wieder und ging zurück zur Arbeit. Nach einer weiteren Stunde holte ich etwas der verlorenen Zeit wieder auf. Ich arbeitete wütend vor mich hin und dachte die ganze Zeit darüber nach, was ich tun sollte. Ich dachte daran, der Schule Bescheid zu sagen oder vielleicht die Polizei zu rufen, aber am Ende dachte ich, dass ich vor allem als Verrückter dastehen würde, so wie bei meiner Kollegin. Bis 23 Uhr passierte nichts mehr. Plötzlich gingen alle Lichter in der Schule aus. Es war etwa 3 Sekunden komplett dunkel, bis die Notbeleuchtung anging. Alles bekam einen rötlichen Ton. Ich war ziemlich überrascht und ehrlich gesagt besorgt. Ich versuchte mich davon zu überzeugen, dass es ein Defekt war oder vielleicht Kinder, die spielten, aber mein Kopf war voller Möglichkeiten. Ich hatte die Schlüssel zum Elektroraum, wo die Sicherungen sind, und war dort in der Nähe, also ließ ich, was ich gerade tat, fallen und ging hin. Ich war verärgert, noch mehr Zeit zu verlieren und keine Pause zu haben, aber auf halbem Weg verschwand dieser Ärger plötzlich aus meinem Kopf. Ich hörte den schrecklichsten Schrei meines Lebens, den Panikschrei meiner Kollegin, der unaufhörlich widerhallte. Ich blieb abrupt stehen, als hätte ich einen elektrischen Schlag bekommen. Sekunden später hörte ich das Geräusch einer Tür, die gewaltsam aufgerissen wurde, als hätte jemand sie von innen aufgestoßen. Ich hoffte, dass es meine Kollegin war, die entkam, und nicht jemand, der in die Schule eindrang. Ich zwang mich weiterzugehen und erreichte schließlich den Elektroraum. Ich stand vor der Tür und suchte nach dem richtigen Schlüssel, als ich bemerkte, dass die Tür einen Spalt offen stand. Ich schob sie langsam auf, aus Angst vor dem, was ich sehen könnte, und eine Silhouette tauchte vor mir auf, stand unnatürlich im Dunkeln. Mir lief das Blut in den Adern gefroren. Es konnte jeder sein. Ich gab es auf, das Licht anzumachen und versuchte, mein Handy aus der Tasche zu holen. Doch kaum bewegte ich mich, sprang die Gestalt vor und schlug mir die Tür ins Gesicht. Ich fluchte und sprang zurück, stolperte, bis mein Rücken gegen die Wand schlug. Nachdem ich mich wieder gefangen hatte, begann ich zu rennen. Ich wollte weg, aber zum ersten Mal in meinem Leben dachte ich an das Wohl einer anderen Person und rannte auf die andere Seite der Schule, um meine Kollegin zu suchen. Nach dem Durchsuchen mehrerer Flure fand ich schließlich ihren Putzeimer mitten auf dem Boden neben einer Toilette. Ohne zu zögern ging ich hin, in der Hoffnung, keine Anzeichen zu sehen, dass hier etwas passiert war. Nichts schien ungewöhnlich, außer dass sie nirgends zu sehen war. Ich sah mich im schwachen Licht um, aber soweit ich sehen konnte, war ich allein. Aber nicht ganz allein. Das Lachen eines Kindes ertönte wieder aus der Ferne und stach mir Angst in die Brust. Mangels besserer Verteidigung hielt ich den Mobstil fest und hob ihn aus dem Eimer, hielt ihn wie eine Lanze. Ich drehte mich in Richtung des Lachens und sah so aufmerksam den Flur entlang, dass ich Tunnelblick bekam. In einem Moment reinen Schrecks flüsterte jemand »Hallo« in mein Ohr. Ich drehte mich um und stach ohne zu überlegen mit voller Kraft mit dem Mobstil in seine Brust. Ich hörte ein Stöhnen, als die Person zu Boden fiel und eine Sekunde später erbrach. Ich schrie ihn an, mir zu sagen, wer er war, doch dann begann er zu weinen. Ich merkte, dass er versuchte, sich zusammenzureißen, aber es gelang ihm nicht. Nach und nach konnte ich erkennen, wer vor mir war. Ein Schüler, der auf dem Boden kniete. Plötzlich verwandelte sich meine Angst um meine Sicherheit in Angst, meinen Job zu verlieren, weil ich einen Schüler geschlagen hatte. Doch wie sich die Dinge in den folgenden Tagen entwickelten, ging alles gut aus. Zwei Neuntklässler-Zwillinge und ihr kleiner Bruder hatten die Idee, den Halloween-Geist im Leben zu erhalten, indem sie den Nachtdienstlern in der Schule Streiche spielten, indem sie sich in Schließfächern versteckten. Es gab eine Reihe von Schließfächern im Gebäude, die nicht benutzt wurden und keine Schlösser hatten. Und diese Jungs waren schlank genug, um sich dort nach ihren außerschulischen Aktivitäten zu verstecken. Sie konnten wohl nicht vom Schulbezirk verwiesen werden, wahrscheinlich weil sie viel geweint hatten. Der Schulbezirk verstand mein Verhalten und erlaubte mir, meinen Job zu behalten, aber sie versetzten mich an eine andere Schule. Zusammengefasst ist das der Grund, warum ich keine Menschen mag, besonders keine Kinder.